Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Alle 14 Tage eine neue Folge. Wir sind inzwischen angekommen bei der Folge Nummer 84 und das Thema, über das ich heute mit meinem Gast sprechen werde, wer das ist, werde ich Ihnen gleich sagen, lautet endoskopisch endoluminale Tumorresektion. Was kommt nach EMR, ESD oder Vollwandresektion? Ein Thema, das uns etwas vielleicht auch den Blick in die Zukunft gestatten wird, und wir werden hier reden über neue Interventionen, neue Möglichkeiten der endoskopisch-endoluminalen Dissektion. Und der ideale Gast, den man sich hierzu vorstellen kann, und jetzt sind wir bei meinem Gast, das ist Thomas Rösch. Hallo Thomas, schön, dass du wieder mal mit dabei bist.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns dieses Thema ausgesucht, weil ich weiß natürlich, dass in Hamburg bei Thomas Rösch auch hier wirklich neue Therapien stattfinden werden. Und es gibt auch so ein paar Dinge, über die nachher auch wir ganz gerne reden wollen, was wirklich sehr spannend ist und neu ist. Aber vielleicht fangen wir zunächst mal an, Thomas, bei den Limitationen, die wir aktuell haben. Wenn wir jetzt über EMR, ESD sprechen, wir haben ja hier gewisse Grenzen technischer Art zum Teil. Mhm. Und auch zum Teil Grenzen, wo wir auch anhand der Leitlinien sagen würden, da dürfen wir eigentlich nicht.
Genau, also das ist ja das, was mich so fasziniert, dass das ein Gebiet ist, wo es zum einen technische Fortschritte gibt, ja. Nicht rasant, aber doch über die Jahre. Ja. Wenn wir das kurz erwähnen, ist natürlich die ESD ist weitergegangen, wir können tiefer schneiden im Rektum, langsam werden auch die Verschlusstechniken besser, sodass man sagen kann, wir nehmen sie nicht nur, wenn wir müssen, sondern wir machen vielleicht in Zukunft intentionale Perforationen. Ja. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch, dass es klinisch große Fortschritte gibt. Mhm. Und das ist so ein mehrstufiger Prozess. Du hast die Leitlinien erwähnt. Die waren ja sehr konservativ. Also vor Jahren durften wir das Plasin rausschneiden, Frühkarzinome unter ganz engen Grenzen. Aber wenn es irgendwie ernster wurde, kamen die großen Jungs oder Mädchen heutzutage und die Onkologen und die Chirurgen. Und dann waren wir draußen und haben vielleicht dann noch die Löcher mit Schwämmen versorgt.
Ja, ja.
Aber dann gab es Leute, wie immer waren da die Holländer auch mit dabei. Die haben mal gefragt, Moment, was machen wir da eigentlich? Mhm. Was haben wir da für Kriterien? Und da kann man natürlich schon fragen, woher kommen diese Kriterien eigentlich? Und wenn ich da ein bisschen ausholen darf, das ist ja so eine Risikobalance. Auf der einen Seite ein onkologisches Risiko und auf der anderen Seite ein Eingriffsrisiko. Und wenn sich die Waage halten, dann sagt man, okay, das ist unsere Grenze. So ist das ja entstanden. Jetzt kann man natürlich zu einem Eingriffsrisiko anfangen. Da gibt es ja zunächst mal Mortalitätszahlen. Die sind qualitätsgesichert immer so bei 3% angesiedelt. Das liest man überall. In der Wirklichkeit ist das wahrscheinlich doch höher, unterschiedlich höher. Das sind ja Risikokollektive. Also 3% ist schon sehr optimistisch. Mhm. Wahrscheinlich über alle hinweg sind es 5, 7, 10 oder irgend sowas. Mhm. Und dabei spielt auch die Morbidität gar keine Rolle. Also wie die Leute rauskommen, ob sie Tage, wochenlang auf der Intensivstation liegen. Also das ist das eine Risiko.
Ja.
Und das andere Risiko ist das onkologische Risiko. Und wenn man da in verschiedene Leitlinien schaut, dann ist diese Low-Risk-Klassifikation, die findet man nur ganz selten. In den Deutschen findet man sie, bei den anderen nicht so. Und ist auch schlecht referenziert.
Ja, ist es denn nicht so, dass diese Risiko, also die Konstellation Eindringtiefe, was ja das Hauptkriterium ja letztendlich ist, oder auch jetzt so Sachen wie Lymphgefäß, Infiltration oder Invasion oder auch Screening, das ist ja eigentlich alles aus chirurgischen Daten.
Ja, alles. Das würde mich auch nicht stören, weil anders kommst du ja nicht ran. Du musst ja den Tumor mit den Lymphknoten entfernen und dann weißt du, ob jemand Lymphknoten hat. Aber also das Einzige, was ich gefunden habe, sind japanische Magenkarzinomdaten.
Ja.
Und bei den Japanern ist Low Risk ja null, mehr oder minder. Mhm. Das heißt, wir haben wahrscheinlich mit Risikokriterien gearbeitet, die eher onkologisch bei null waren und mortalitätsmäßig irgendwo zwischen 5 und 10. Und das ist schon mal die erste Missbalance, die man da sieht.
Ja.
Und dann kamen eben die Holländer daher und haben mal 230, waren das glaube ich vor ein paar Jahren, Barrett-Frühkarzinome analysiert. Davon waren nicht alle, aber die meisten operiert und die haben festgestellt, Moment mal, also deutlich unter 10% Lymphknotenrisiko, da kann es auch tiefer reingehen.
Ja.
Und angeblich spielt G3 schon mal keine Rolle. Also die haben ein riesiges Loch in diese Wand geschlagen.
Ja.
Und dann gibt es auch aus China Daten über Plattenepithelkarzinom, die komischerweise auch nicht so unterschiedlich sind. Also da kam schon die erste Frage auf, Moment, ja, das stimmt nicht. Und wenn man dann genau in die restliche Literatur schaut, dann haben chirurgische Papers nur T1a und B. War nichts über Grading zu lesen, nichts über Lymphgefäßinfiltration. Also was letztlich fehlt und was wir ja auch gemeinsam versuchen zu machen, ist nochmal eine deutsche Pathodatenbank oder europäische oder was auch immer, dass man das nochmal überprüft. Wie ist denn eigentlich das wirkliche Risiko?
Und jetzt sagen wir, wenn wir jetzt wirklich in einer Hochrisikokonstellation sagen, das Risiko ist für einen Lymphknoten, es geht ja eigentlich immer nur um die Lymphknoten im weitesten Sinne.
Genau.
Das Lymphknotenmetastasierungsrisiko ist, sage ich jetzt mal, 20%, so wie es oft beziffert wird. Naja, jetzt sagt natürlich der individuelle Patient, aber das heißt ja, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt operiert werde, 80% ist, dass ich eigentlich gar nicht hätte operiert werden müssen.
Genau.
Also das heißt, es ist ja schon dann so ein gewisses Dilemma, in dem wir stehen. Wir sagen natürlich, von dem onkologischen Outcome wäre es wahrscheinlich sinnvoll, aber die Frage ist natürlich schon, will der individuelle Patient das? Und dann sind wir natürlich auch schon bei so Fragen, wie komorbid ist der Patient, wie alt ist der Patient? Sodass man dann vielleicht doch mal fragt, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, was wir hier eigentlich machen, auch wenn es jetzt High Risk ist.
Richtig, das öffnet die Tür zu einem ganz anderen Gebiet, nämlich wie wir unsere Aufklärung machen.
Ja.
Da habe ich ja, wenn ich kurz Schleichwerbung für DGVS-Podcast machen darf, da habe ich mit unserem Psychologen gerade drüber geredet.
Genau, kürzlich,
dass man einfach nicht hergeht und so paternalistisch sagt, so, Sie müssen jetzt operiert werden, sondern das versucht zu erklären. Und das ist eigentlich auch eine Innovation auf klinischem Gebiet, dass man jetzt plötzlich darüber nachdenkt, weil die Kriterien ins Wackeln gekommen sind. Das heißt, und man muss auch sagen, dass die neuesten europäischen Leitlinien auch sehr defensiv geworden sind und sagen, mit dem Patienten besprechen und consider, dass das nicht mehr so der Durchmarsch in die Chirurgie ist. Also da hat sich viel geändert.
Also das heißt letztendlich, auch wenn wir es jetzt im Tumorboard besprechen und deswegen treffen wir uns ja auch im Tumorboard, dass wir dann vielleicht doch wirklich auch dann mal diese individuellen Kriterien uns auch mal wieder überlegen. Und ganz ehrlich, ich meine, wir wissen es ja alle, wenn wir im Tumorboard sitzen und die Chirurgen sagen ja dann selber oft, also wenn ich das hätte oder ein Verwandter, ich wäre jetzt da vielleicht doch eher mal zurückhaltend. Aber es gibt natürlich auch individuelle Patienten, junge Patienten, wo wir dann vielleicht doch mehr auf Sicherheit gehen müssen.
Absolut. Aber ich glaube, da ist auch eine große Herausforderung und da können wir was dazu beitragen, ist die Risikostratifizierung. Gerade die berühmten 20%.
Ja.
Ob es uns nicht doch gelingt, die zu identifizieren. Unsere Chirurgen haben ja angefangen, selektiv nur die Lymphknoten zu entnehmen. Das ist natürlich eine viel kleinere Operation.
Ganz spannendes Thema. Müssen wir sowieso noch drauf einkommen. Da würde ich ganz gerne nochmal extra was fragen.
Ja.
Aber was vielleicht auch nochmal eine Sache ist, und da liegt es dann auch an uns, und das war auch so eine Limitation, das ist ja auch, dass es manchmal vielleicht auch bisher zumindest technisch nicht machbar ist. Ne? Also wenn wir jetzt reden über ESD, da brauchen wir eine intakte Submukosa, sonst können wir uns ja gar nicht in der Submukosa bewegen. Vollwand können wir machen, aber das ist natürlich limitiert für eine gewisse Größe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es jetzt technisch ein Problem ist, ich mache jetzt eine ESD oder ich mache vielleicht auch eine EMR und sehe, das ist ein inadäquates Lifting sein, kann ich denn dann weiter resizieren? Und da hast du schon gesagt, da haben die Holländer Daten. Und die Methode, die müsste es uns vielleicht noch so ein bisschen erklären, wie das denn abläuft, weil ihr habt ja in Hamburg auch schon so ein paar Fälle gemacht.
Also das, da müssen wir jetzt in ein anderes Organ wechseln. Das findet im Rektum statt.
Noch, würde ich mal sagen.
Ja, noch. Dann genau, machen wir mal den Wechsel im Rektum. Wenn wir jetzt sagen, okay, in der Speiseröhre können wir noch nicht so tief gehen, dafür kommen wir an die Lymphknoten ran, da reden wir noch drüber.
Genau.
Im Rektum kommen wir leider nicht an die Lymphknoten ran, aber wir können dafür tiefer resizieren. Da gibt's die Methode, die die holländischen Kollegen zumindest eingeführt, wenn nicht erfunden haben, ist, dass sie die ESD einfach ein Level tiefer machen, nämlich zwischen den Muskelschichten. Da ist ein kleiner Raum, den kann man sich auch aufspritzen. Wie wir es auch beim Ösophagus wissen, ist die äußere Muskulatur hält dann nicht immer. Mhm. Also die klafft dann manchmal ein bisschen oder es wird dann doch eine transmurale Resektion. Das Ganze heißt dann endoskopische intermuskuläre Dissektion, IID.
Ja, ja.
Und da kann man eben diese Präparate rauskriegen, wo die Hälfte der Muskularis drin ist. Und dann kann man die tiefen submukösen Tumoren rausschneiden, weil auch im Rektum, und auch da gibt es Daten, aus aller Herren Länder, auch von den Schweden, dass die Tiefe der Infiltration, wenn sonst kein Risikofaktor vorliegt, offenbar nur wenig Lymphknotenmetastasen hat. Also dasselbe.
Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch und bleiben wir noch mal beim Rektum. Es gibt ja auch die TEM, da war ja auch oft einfach eine Vollbandresektion ohne Erfassung der Lymphknoten.
Genau.
Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, müssen wir denn jetzt zwischen den Muskeln präparieren oder können wir nicht vielleicht doch auch endoskopisch, endoluminal?
Also das, der Übergang ist ja sehr fließend.
Ja.
Ich glaube, der Vorteil der Endoskopie ist, dass wir zunächst mal eine sehr gute Markierung machen können und, sagen wir mal, sehr genau abgrenzen. Manche Tumoren gehen ja dann so ein bisschen ins Flache, sodass wir die Ränder gut haben. Und dann ist auch eine versuchte EID, ist dann zumindest in Teilen doch oft eine Vollbandresektion, muss man sagen, weil das gar nicht hält oder es doch tiefer geht oder doch verklebt ist. Also das ist ein bisschen theoretisch der Unterschied. So wie die Diskussion bei POEM, können wir nur eine Muskulatur durchschneiden, können wir, aber die andere hält dann auch nicht. Also,
aber es ist ja auch wieder mal unglaublich spannend, dass letztendlich, sage ich mal, das, was noch vor ein paar Jahren das absolute Desaster gewesen wäre, dass wir das jetzt langsam auch wirklich, sage ich mal, als neue Therapieoption begreifen. Das ist ja das Schöne eigentlich an der interventionellen Endoskopie.
Das geht natürlich eben durch die Verheiratung der beiden Innovationen, damit geht das einher.
Ja.
Weil bisher durfte man es einfach nicht.
Das
hat man gesagt, dann beschäftigen wir uns gar nicht damit, deswegen haben wir auch Angst davor.
Ja.
Aber jetzt dürfen wir es klinisch und haben auch Erfahrung gesammelt, dass Perforationen gar nicht so schlimm sind und im Rektum sowieso nicht. Also das ist so ein sich gegenseitig befruchtender Fortschritt.
Und jetzt kommen wir zu den Lymphknoten.
Mhm.
Und da ist natürlich letztendlich aber auch im Rektum die Frage mit den Lymphknoten, ja. Aber du sagst, es ist noch nicht so einfach, weil man natürlich jetzt, man ist ja quasi retroperitoneal und es gibt ja die Faszie, wo man eindringen muss. Vielleicht tut sich ja da auch noch was in der Laparoskopie. Das wäre dann die Laparoskopie. Aber beim Ösophagus kommt man schon hin. Und das ist ja ein ganz spannender Ansatz. Das musst du uns auch noch weiter erklären, was ihr denn da so macht.
Also ich bin ja kein Chirurg, aber ich habe natürlich mit vielen gesprochen und die meisten sagen, wenn man da rausgeht und Lymphknoten pflückt im Rektum, dann macht man das so kaputt, dass man anschließend nicht mehr onkologisch resizieren kann. Das ist nämlich auch ein Punkt bei solchen Spielen. Wenn es dann doch zum Schwur kommt und eine große OP gemacht werden muss, dann sollte man das durch diese Maßnahme nicht auf bayerisch versauen.
Versauen, ja.
Sondern das sollte noch möglich sein. Und das ist jetzt wieder zurück zum Ösophagus. Da nicht so, das wissen wir. Wir machen das seit 7, 8 Jahren.
Mhm.
Ist natürlich nicht sehr häufig, aber trotzdem, dass da selektiv lymphadenektomiert wird, das funktioniert gut. Da kommen zwischen mindestens 20, manchmal bis 60 Lymphknoten raus. Also die mittlere Zahl ist erheblich gestiegen. Ich glaube, die Qualitätsanforderung Minimum ist Anfang 20. Für die große OP.
Ja.
Und dann kann man sozusagen abschätzen, das sind so 3/4 der Lymphknoten, die bei einer großen OP geborgen werden. Dann kann man abschätzen, wenn die alle negativ sind, sagen wir einfach, okay, dann ist wieder Low Risk.
Aber das musst du mal erklären. Also macht ihr das denn vorher oder nachher?
Nachher.
Nachher?
Nachher.
Und so Sachen wie jetzt, es gab ja auch mal, ich glaube, aus Japan kam das auch mal, diese Sentinel-Lymph-Node-Markierung, also dass man einen Farbstoff spritzt, der sich über die Lymphbahnen im Lymphknoten anreichert. Macht ihr sowas auch?
Das machen wir nicht. Das ist ja offenbar deutlich schwieriger, wenn der Tumor schon weg ist.
Ja.
Denn ist ja leider, und das haben wir auch in der Studie und die Australier auch gezeigt, man sieht es den Dingen so schlecht an, wie tief die gehen.
Mhm.
Das heißt, vorher, bevor wir resizieren, zu sagen, das ist jetzt T1b und da müssen wir, ja, gibt es nicht. Also man könnte sich schon überlegen, wie man die Lymphknoten und den Primärtumor da vielleicht kombiniert behandelt oder in einer Sitzung. Aber bisher machen wir das noch getrennt. Und dann nachher in die Narbe spritzen, das ist offenbar nicht so erfolgreich.
Ja, aber es ist ja trotzdem hochspannend, weil da letztendlich, also das Hauptrisiko ist ja immer bei der Operation, ist ja immer die Anastomoseninsuffizienz. Mhm. Ne? Das wissen wir auch. Also wir hatten ja neulich auch das Thema mit Vakuumtherapie. Das fällt komplett weg. Also es gibt nur das Risiko für den Patienten der endoskopischen Resektion, Blutung, gut, Perforation haben wir gerade gesagt. Mhm. Und eben der Laparoskopie, was das Lymphknotensehen genau. betrifft. Wie ist da das Risiko?
Das ist relativ niedrig. Da gibt es mal Pleuraergüsse oder Infektionen oder Lymphfistel. Ein paar Mal allerdings war der Vagus beleidigt.
Ah ja.
Und es kam zu Magenentleerungsstörungen. Unterschiedlich schwer, in aller Regel Passagier. Aber da muss man drüber aufklären, dass das ein kleiner Pferdefuß ist. Aber natürlich mit dem Risiko der großen OP nicht zu vergleichen.
Sehr schön. Und jetzt haben wir ja auch noch, und das macht es ja eigentlich auch nochmal ganz, ganz spannend, auch was so die Zukunftsperspektiven betrifft. Jetzt haben wir ja nicht nur die Kombination Chirurgie mit Endoskopie, sondern jetzt könnte man sich ja auch mal überlegen, wenn es jetzt um Lymphknoten geht, dass wir so eine Art neoadjuvante Therapie vor endoskopischer Resektion machen, zum Beispiel mit Chemo, mit Immun, mit Radiatio. Hast du da ein bisschen Erfahrung mal gemacht?
Ja, aber das ist, wenn ich ganz kurz noch sagen darf, der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt sagen, was machen wir eigentlich mit den Lymphknoten-Positiven?
Ah ja,
ja klar. Das ist auch ein Lernprozess.
Richtig.
Gab es erst eine große OP, was so ein bisschen absurd ist, weil wenn man jemand operiert und der hat positive Lymphknoten, geht man ja auch nicht nochmal ran und versucht noch weitere Lymphknoten zu pflücken. Da sind wir gerade so an der Wende, dass wir sagen, okay, die kriegen dann, wenn es geeignet ist und individuelle Entscheidungen, eine Systemtherapie, weil es ja eine metastasierte Erkrankung ist. Und das andere, was du ansprichst, das ist die nächste Brandmauer
gewesen. Aber das eine wäre dann Adjuvant.
Ja, Adjuvant, genau.
Und jetzt würden wir dann sagen?
Neoadjuvant.
Ja. Also das sind ja eigentlich dann auch, sag ich mal, so wie es in der onkologischen Chirurgie war, übertragen wir das Ganze jetzt auf die onkologische Endoskopie.
Genau, also das ist die nächste Brandmauer, wie man jetzt heute sagt, oder Barrier, die gerade vielleicht fällt. Da muss man natürlich auch Verschiedenes überlegen. Erstens ist, was machen diese Dinger denn? Also sagen wir mal, man würde jetzt nicht bei T4, T3, sondern vielleicht bei T2.
Ja.
Und dann gibt es nicht so viele Daten, habe ich mal rumgesucht. Was machen diese Tumoren? Wie sprechen die an? Schrumpfen die von T2 auf High Grade und dann sonst ist nichts mehr? Oder hinterlassen die dann noch kleine Flecken? Und da machen gerade die Kölner Pathologen eine Analyse von Major Respondern und werden uns dann sagen, wie sieht das eigentlich aus? Das heißt, wenn wir an der Oberfläche schnippeln, übersehen wir in 50% in der Tiefe was. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ja klar, ist dann halt Onkologie und da muss man entsprechende Studien machen, die dann die übliche Risiko-Nutzen-Balance ins Auge fassen. Wir haben zwei Patienten jetzt in der letzten Zeit gemacht. Der eine hat gut funktioniert, da war dann nur mal ein bisschen High-Grade. Der andere haben wir zwei R0-Resektionen nacheinander gemacht und der Tumor ist explodiert. Ob das jetzt Biologie oder der war sehr übergewichtet. Man fängt natürlich mit den High-Risk-Patienten an bei sowas und nicht jetzt mit dem 55-jährigen Marathonläufer.
Ja. Na gut, aber vielleicht ist es ja doch auch, ich meine, das haben wir, wenn wir eins gelernt haben ja in der letzten Zeit in unseren Tumorboards, ist ja, dass ja doch Neoplasien alle komplett unterschiedlich sein können. Also jetzt auf einem genetischen Niveau, in Anführungszeichen, was die Mutation betrifft, was die Anspruch dann auf die jeweiligen Chemotherapeutika betrifft, was die Immuntherapie betrifft. Und da stellt sich natürlich auch dann die Frage, vielleicht lässt sich ja der eine, der jetzt dieses Muster hat, auch endoskopisch leichter therapieren, als wie jetzt der andere. Ne? Also vielleicht sollten wir ja da auch als Endoskopiker noch irgendwie stärker da ein Auge drauf werfen, dass man vielleicht auch wirklich mal versucht zu überlegen, was sich denn jetzt vom endoskopischen Ansprechen und vielleicht auch von der endoskopischen Morphologie, vom Phänotyp, sich da irgendwie charakterisieren lässt. Ne?
Das, und ich glaube, wir sollten unsere Kollegen in der Pathologie und vielleicht auch in den Grundlagenwissenschaften wirklich animieren, uns bei der Risikostratifizierung zu helfen. Weil Material gibt es genug.
Ja.
Wir können Lymphknoten liefern, Primärtumoren.
Ja.
Und wir müssen jetzt wirklich losziehen und sagen, welche Parameter gibt es da? Welche Konstellation neigt zu Lymphknoten? Welche können wir vielleicht primär in Ruhe lassen? KI fällt dann natürlich immer zirkulierende Tumorbestandteile. Also da gibt es ganz viele Forschungsansätze, die wir da verfolgen wollen.
Spannend.
Wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, wäre es noch leichter.
Ja, aber spannend. Also sagen wir mal so, ich fasse jetzt mal zusammen. Wir sind nämlich leider auch schon am Ende angekommen, aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich würde jetzt mal so über den Übergriff alte Zöpfe abschneiden, das endoskopische Spektrum erweitern und als Endoskopiker sich nicht als Einzelkämpfer sehen, sondern auch eingebettet in ein multidisziplinäres Setup mit allen, die halt was von der Materie verstehen. Und dann eigentlich im Hintergrund immer, das, was wir auch am Anfang gesprochen haben, eigentlich immer das, sage ich mal, im Hinterkopf behalten, was eigentlich der Patient will.
Auf jeden Fall, you must never walk alone in diesem Fall. Völlig verboten.
Wunderbares Schlusswort. Ja. Thomas, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke. Wieder mal ein ganz spannendes Thema. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, Sie fanden es genauso spannend wie ich. Sie sehen, hier ist einiges im Fluss und noch viele, viele Themen für weitere Podcasts zur Endoskopie und auch zur endoskopischen Intervention. Somit bin ich am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.